Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Gesine Schwan, SPD-Mitglied und bereit zur Hilfe für ihre da niederliegende Partei. Frau Schwan, Sie haben dem Spiegel gesagt, Zitat, ich will der SPD gerne helfen und ich traue mir auch zu, dazu beizutragen, dass das Bild der Partei in der Öffentlichkeit positiver wird, als das im Moment der Fall ist. Gesine Schwan, kandidieren Sie für den SPD-Parteivorsitz?
Nein, das tue ich jetzt nicht, denn ich warte ab, was ist. Ich mache genau das, was ich gesagt habe im Spiegel-Interview. Also ich schaue, wo, an welcher Stelle ich der SPD am besten helfen kann.
Okay, aber könnte das auch der Vorsitz sein?
Das ist nicht auszuschließen, aber eine Bewerbung ist das nicht.
Okay, aber Sie sind da ein bisschen im Verein und ich habe mal drei Stimmen, die ich dazu einspiele im Verein mit anderen, die alle irgendwie tendenziell sagen nein oder mal gucken.
Ich will das für mich persönlich sagen. Mein Platz ist in Mecklenburg-Vorpommern.
Für mich ist es ja schon lange total klar, dass ich als Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz wieder antreten möchte.
Ich selber habe ja entschieden, Mitte des nächsten Halbjahres aus der Politik auszuscheiden.
Das waren die drei Interimsvorsitzenden, Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel, die alle Nein sagen. Sie sagen, mal schauen, aber klingt auch nicht ganz so nach vorne preschend. Ich bin, gelinde gesagt, etwas fassungslos mit Blick auf die SPD. Ist Ihre Partei kollektiv depressiv oder muss ich das Wort verantwortungslos jetzt hier mal nennen?
Ich war auch überrascht, dass keiner von den drei Interimsvorsitzenden bereit war, das jetzt zu machen. Und ich ging eigentlich von auch noch ein, zwei anderen Personen aus, dass sie das machen würden.
Nämlich?
Das will ich jetzt nicht.
Okay. Sie merken, die Öffentlichkeit ist wirklich auf der
interessiert Suche daran, aber warum soll ich die Personen, die dann abgelehnt haben, jetzt in Schwierigkeiten bringen? Gut. Das hilft ja nichts. Und wenn ich habe auch, bevor ich mich geäußert habe, sehr genau geprüft, ob das jetzt sozusagen sich zieren ist und dann gerufen werden wollen oder ob man den Eindruck hat, sie wollen wirklich jetzt nicht. Und meine Analyse ist, dass in der Gegenwart gerade die, die sehr arriviert sind, Malu Dreyer ist nochmal ein Sonderfall, die ist einfach, steht drüber, aber sie ist eben physisch sehr begrenzt in ihren Möglichkeiten, so großartig, wie sie das alles macht.
Durch ihre Erkrankung.
Ja, durch ihre Erkrankung. Und deswegen, die sie ja wirklich fabelhaft meistert. Aber ich glaube, dass es jetzt für wichtige Persönlichkeiten, die auch noch Karriere machen wollen in der SPD, was ich nicht will, schwierig ist, bei diesem Sog nach unten sich da hineinzubegeben, weil kein Mensch wissen kann, ob man das schaffen kann, ob man das bremsen kann. Und da ist dann die Gefahr, dass man sozusagen von bestimmten sehr wichtigen Positionen auch noch runterkommt. Und so erkläre ich mir das. Ich würde auch nicht Verantwortungslosigkeit einfach sagen. Die haben ja Verantwortung, sie tragen ja Verantwortung, nur nicht gerade an dieser einen Stelle. Und wenn sie sich jetzt im Moment denken, das kann ich im Moment gar nicht, vor allem nicht in Vereinbarung mit dem anderen Amt, das geht ja auch für Scholz, umwenden, dann muss man einfach nachdenken, welche anderen Lösungen man finden kann. Ich finde es übrigens gut, eine Doppelspitze sich vorzunehmen, wobei die beiden Personen sich nicht nur einigermaßen verstehen müssen, das ist schon wichtig, und also auch sich vertrauen können müssen, sondern sie müssten eigentlich auch ein bisschen absprechen, wohin sie mit konkreten nächsten Schritten, aber auch langfristig wollen. Denn nur wenn da eine Gemeinsamkeit ist, dann kann das klappen.
Wie gut verstehen Sie sich persönlich mit Kevin Kühnert?
Ich habe persönlich mit Kevin Kühnert kein Problem gehabt bis jetzt. Ich habe ihn immer als einen sehr vernünftig argumentierenden und auch keinen Scharfmacher empfunden. Ich habe ihn auch als fair empfunden. Es gibt Leute, die ganz anders über ihn denken oder auch andere Erfahrungen mit ihm gemacht haben. Aber ich habe mir angewöhnt, in 40 Jahren Parteileben auf meine eigenen Erfahrungen zu bauen.
Und Sie ahnen natürlich den Hintergrund meiner Frage, wenn ich mir das vorstelle. Gesine Schwan, die sich das Ganze anschaut, Sie sind seit langem in dieser Partei eingetreten wegen Willy Brandt 1970, richtig?
72.
72, gut. Bringen sehr viel Erfahrung mit, haben unter anderem den Seeheimer Kreis mitbegründet, also eher die konservative Lesart innerhalb der SPD. Das könnte natürlich ein interessantes Gespann sein. Und Sie haben ja auch dazu gesagt, auch in dem Spiegelgespräch, Kanzlerkandidatur kommt für Sie nicht in Frage, um einfach allen mal zu signalisieren, macht euch keine Sorgen. Ich will ja nicht den ganzen Kuchen, aber Sie könnten zum Beispiel diesen Erfahrungsteil mit einbringen, gemeinsam mit einem Mann, bei dem viele sagen, vielleicht fehlt ihm noch ein bisschen Erfahrung, aber der politische Instinkt und das Wollen ist auf jeden Fall da.
Kevin
Kühnert. Doppelspitze Kühnert-Schwan.
Sagen Sie es jetzt? Bild zu beginnen. ich will gar keinen Kuchen. Ich habe genug Kuchen zu Hause, mir geht's wunderbar. Sondern ich möchte wirklich beitragen dazu, dass Selbstbewusstsein und Stabilität und auch Zukunftszuversicht, Begeisterungsfähigkeit wieder in diese Partei hineingehen. Und ich glaube, wenn ich es machte, ich habe ja gesagt, ich schließe es nicht aus, dann müsste es in einer Doppelspitze ein jüngerer Mann sein. Das ist auch wahr. Das ist eine ungewöhnliche Kombination. Normalerweise haben wir einen älteren Mann und eine junge Frau. Das wäre dann umgekehrt, aber wir wollen ja nicht heiraten. Und bin schon sehr glücklich verheiratet. Aber dies dann im Einzelnen, das muss auch jede Person für sich entscheiden. Ich weiß nicht, ob Kevin Kühnert in dem Alter, in dem er ist, sich das zumuten will, denn viel höher geht's nicht, und das dann durchhalten, oder er will mit Mitte 40 dann, weiß ich nicht, zu Daimler gehen oder so, was er natürlich nicht will. Naja.
Also, ich meine, es ist ja immerhin das schönste Amt neben Papst, hat mal Franz Müntefering gesagt. Ja. Frau Schwan, nochmal, damit die SPD jetzt auch mitschreiben kann, die sitzen ja jetzt gerade zusammen. Was sind die Voraussetzungen, damit Sie dann wirklich sagen, ich kandidiere?
Die Voraussetzung ist, dass es eine breite Unterstützung dafür gibt. Denn wenn viele den Eindruck haben, dass die drängelt sich jetzt vor oder die ist zu alt oder irgend sowas, dann hat es keinen Sinn. Das muss geprüft werden. Das muss auch auf der Grundlage dessen geprüft werden, dass ich deutlich sage, was ich eigentlich vorhabe für meine Person. Wenn es eine Doppelspitze ist, muss es ja eine zweite Person geben. Das ist auch legitim, denn einfach Personen auswechseln, das ist kein Rezept mehr. Man muss schon sagen, womit man dazu beitragen will, dass wieder mehr Vertrauen und wächst, dass junge Leute auch und ältere auch sich wieder begeistern. Ich tue ja viel rum in der SPD, und da gibt es eigentlich einen Wunsch, eine Sehnsucht danach, sich mit etwas, was in gewisser Weise kohärent sozialdemokratisch ist, zu identifizieren.
Diese Inhalte sprechen wir gleich mal an. Ich habe noch eine Frage zum Verfahren. Da gibt es jetzt auch schon wieder Ausschlussgedanken, was man nicht mehr möchte. Der Generalsekretär Lars Klingbeil hat das so gesagt.
Es muss jetzt mal anders entschieden werden als in den letzten Jahren. Da haben sich immer zwei ältere Männer getroffen und haben entschieden, wie es mit der SPD weitergeht.
Tja, und jetzt gibt es die starke Idee, die Mitglieder zu befragen. Ist das richtig? Sollte man diesen Weg gehen?
Ja, ich habe da gar nichts gegen, sondern eine Menge dafür, weil natürlich die Versuchung, es immer in irgendwelchen Proporzgedanken zu machen und dann immer sehr schnell taktische Überlegungen einzuführen, schlecht ist. Das merken die Menschen. Also es muss schon darum gehen, dass man auch schon von vorab ein gewisses Vertrauen hat. Natürlich sind nicht alle Mitglieder über alles informiert, aber ich glaube, dass die sozialdemokratischen Mitglieder ganz gut informiert sind und dass sie auch einen ganz guten Instinkt haben.
Würden Sie so weit gehen wie Thomas Oppermann, SPD-Bundestagsvizepräsident, der sagt, lass uns das öffnen für alle Bürgerinnen und Bürger, die beispielsweise dann 5 Euro quasi kleine Beitrittsgebühr zahlen und abstimmen. Es gibt Länder, in Italien hat man das gemacht, in Großbritannien ist es üblich, dass man also weitet und sagt, ja, das hat eine breitere Grundlage.
Da gibt es eine breite Diskussion, die ich aus der Politikwissenschaft kenne, auch über die Primaries in Amerika. Und da gibt es natürlich auch alle möglichen Taktierereien damit. Ich glaube, ich würde das jetzt nicht machen, sondern ich denke, dass es wichtig ist, die Partei als Ganze wieder viel mehr zu mobilisieren und einzubeziehen, und zwar durch sehr viel Kommunikation. Wir müssen viel mehr inhaltlich, nicht taktisch und wer kriegt welchen Posten, inhaltlich kommunizieren, vom Vorstand bis in die Ortsvereine. Und dieses, nur dann haben wir ja auch eine inhaltliche Gemeinsamkeit. Wenn das einfach irgendwie per Ordre de Mufti kommt, das kann nicht klappen.
Gesine Schwan ist mein Gast, heute seit 1972 Mitglied der SPD, Mitbegründerin des konservativen Seeheimer Kreises, zweimal Kandidatin ihrer Partei für das Amt des Bundespräsidenten. Kurz gesagt, Frau Schwan, Sie kennen den Laden. Eine SPD, so haben Sie es gesagt im Spiegelgespräch, aktuell ein unerfreuliches, kleinkariertes Bild vermittelt. Malen Sie doch bitte mal ein anderes.
Ich male das Bild von vielen älteren und mittelalterlichen und jungen Menschen, die ermutigt sind, sich auf die Kernaufgaben der SPD, Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität durch Politik zu ermöglichen und Menschen zu ermutigen und mitzutun, die auf diese zurückkommen und das auch auswerten. Ich male das Bild von Personen, die nicht dauernd ihre eigene Laufbahn in der Partei angucken, sondern rausgehen. Also zum Beispiel von Sozialdemokraten, die ganz bewusst in die Kommunen gehen und sich dort engagieren. Von Sozialdemokraten, die ganz bewusst das Gespräch mit Sportvereinen, mit Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, das Gespräch funktioniert ja ganz gut, aber vielmehr könnte auch mit NGOs, mit Nichtregierungsorganisationen gefunden werden, in Flüchtlingsfragen oder auch in der Frage des Klimawandels, die hinausgehen, auch in Ostdeutschland, und sich die Regionen angucken und die Menschen konkret mit ihnen sprechen, die den Strukturwandel jetzt schaffen müssen. Also solche, die nicht nach innen in erster Linie gucken, sondern nach außen. Und dazu muss natürlich trotzdem klar sein, was ist das umfassende Prinzip, die Vision, auf die wir hinaus wollen. Und für mich ist die ziemlich klar. Eine Gesellschaft, wo Menschen freundlicher, positiver, gegenseitig hilfsbereiter miteinander umgehen. Natürlich wird es Konkurrenzen geben. Ich bin zu alt, um zu denken, dass wir plötzlich das Paradies auf Erden schaffen. Aber die Grundeinstellung, das muss man wieder spüren, muss sein. Ich will nicht meine individuelle Karriere hinkriegen, sondern ich möchte für eine bessere Gesellschaft sorgen. Bei uns, in Europa, global.
Ich habe mal nochmal mir vergegenwärtigt, was so die großen sozialdemokratischen Schlagworte waren, wenn es um den Wiederaufstieg der SPD ging. Wir schaffen das moderne Deutschland, 1969, Willy Brandt, ja, als man wirklich glaubte, das ist die politische Kraft, die aus dem Mehltau dieser Anfangsjahre der Bundesrepublik rauskommt. Innovation und Gerechtigkeit 1998, Gerhard Schröder, das war schon ein bisschen schwammiger, aber wieder das große Erneuerungsprojekt nach 16 Jahren Kohl-Mehltau. Jetzt frage ich mich, was könnte ein Projekt sein nach bald 14 Jahren, Angela Merkel, die dieses Land ja modernisiert hat, an ganz vielen Stellen verändert hat, unter anderem eben mit tatkräftiger Unterstützung der Sozialdemokraten. Was bleibt da?
Das Projekt könnte sein, in Anknüpfung an mehr Demokratie wagen, mehr Bürgerteilhabe auf allen Ebenen organisieren, aber vereinbar mit der repräsentativen Demokratie. Ich bin nicht so sehr dafür, jetzt eine große Volksabstimmung nach der anderen zu schaffen, aber zum Beispiel, dass Bürgerinnen und Bürger eingeladen werden und auch mit Folgen sich an der Entwicklung ihrer Kommunen, ihrer Städte zu beteiligen und da auch zum Beispiel ganz ausdrücklich die Unternehmen. Die Unternehmen, die Nichtregierungsorganisationen zusammen mit den gewählten Politikern. Die Entscheidung muss bei den gewählten Politikerinnen bleiben, das bin ich ganz eindeutig. Das heißt nicht, dass nicht Initiativen, so wie jetzt Fridays for Future, das sehr mobilisieren können. Wir brauchen solche Mobilisierung. Aber die konkrete Beschäftigung mit den Fragen der Zukunft, wie gestalten wir sie? Wie schaffen wir es hier vor Ort mit der Energieeffizienz? Wie schaffen wir es hier vor Ort mit der Demografie? Wie schaffen wir es vor Ort mit der Ausbildung, mit der Pflege, mit all diesen Dingen? Aber auch, wie hängt das zusammen mit dem Schicksal der Familien aus Mittelosteuropa, wo viele Pfleger herkommen? Wie hängt das zusammen mit dem Schicksal in Nordafrika? Diese Zusammenhänge großzügig, intellektuell großzügig, weitsichtig zu sehen, das war die Stärke Brandts, aber auch emotional offen zu sehen und sich da hineinzubegeben, sich einzusetzen.
Sie haben anfangs gesagt, Gerechtigkeit, Solidarität sind ganz wichtige Schlagworte. Ich sehe jetzt seit einigen Jahren, und nicht nur ich, den verzweifelten Versuch der SPD, Glaubwürdigkeit in Gerechtigkeitsfragen zurückzuholen. Hartz IV, ja. Agenda 2010 ist das große Stichwort. Sie haben auch vor 2 Jahren aufgerufen, umkehren genossen, Aufforderung anzuerkennen, dass die Agenda 2010 ein Teil, ein Irrweg war. Ja. Jetzt frage ich mich an dieser Stelle immer wieder, letztendlich verabschieden Sie sich damit ja auch von einem politischen Angebot, das der letzte sozialdemokratische Kanzler gemacht hat, also einer, der noch über 40% holen konnte für die SPD.
Ja, damit verabschiede ich mich von dieser Einstellung. Ich habe schon damals nicht richtig gefunden, so sehr wie ich persönlich finde, dass Gerhard Schröder eine beachtliche Person war und ist, aber dass er damals gesagt hat, er wolle keine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik machen, sondern eine bessere. Das war der Einstieg in diesen Common Sense, den da alle hatten, im Grunde eines sehr Marktradikalen. Er wollte damit soziale Gerechtigkeit schaffen. Damit verabschiede ich mich, weil ich glaube, dass in vielen Punkten diese Agenda sehr viele Nachteile hat und dass die Vorteile, die immer da attribuiert werden, also zugesprochen werden, also dass die Arbeitslosigkeit damit überwunden worden, bei genauerer Wirtschaftsanalyse nicht stimmen.
Also es hätte auch ohne die Agenda 2010 geklappt.
Ja, vor allen Dingen hätte es klappen können, wenn man 2 neuralgische Punkte vermieden hätte, nämlich den, dass man in einem ganz schnellen Fall nach einem Jahr, wenn man nicht weiterkommt, in die Hartz-IV-Schiene rutscht und auch, dass man sich sozusagen entblättern muss, weil das ja voraussetzt, und das passte so zusammen mit seiner Idee, faule Säcke und so, weil es ja voraussetzt, dass die, die keine Arbeit finden, selbst dran schuld sind. Oder implizit, dass also ein Ingenieur eben dann doch auch in der Straßenbahn arbeiten soll oder sowas. Das ist ja auch gar nichts Schlimmes, aber diese Idee, die implizit Schuldzuweisung hatte und auch Demütigung enthielt. Das fand ich sehr falsch. Und ich glaube aber, wie immer man das jetzt zurückblickend sagt, wir stehen vor neuen Sachen, da hat Andrea Nahles meines Erachtens sehr gut die Ablösung geschafft, und zwar auch mit der gesamten Partei. Das war eine große Leistung von ihr, auch eine gedankliche, auch eine menschliche, weil sie das sehr beharrlich gemacht
aber
hat.
Aber mal wieder ein Beweis dafür, dass in der SPD einem das nicht gedankt wird und auch in der Öffentlichkeit ja nicht. Also das Europawahlergebnis war ja ziemlich eindeutig. Was mich zu dem Gedanken führt, ob die Analyse vielleicht nicht relativ einfach ist. Die SPD regiert seit 1998 im Prinzip ohne Pause, erst führend, dann als Partner. Möglicherweise haben Sie einfach Burnout, vielleicht einfach mal eine Pause?
Naja, also ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass in der Opposition die Substanz und die Programmatik plötzlich in den Himmel wächst. Das ist nicht der Fall. Man braucht auch eine Gestaltungsperspektive. Das Schlimme war ja nicht nur, dass Sie an der Regierung waren, sondern dass Sie mit einem Partner und einer Partnerin an der Regierung waren, die eigentlich was ganz anderes wollten. Und das hat zu dauernden Blockaden.
Sie meinen jetzt die Union.
Meine Union. Ja, ja. Mhm. Und auch die Kanzlerin Merkel. Das hat dazu geführt, dass sie im Grunde als Juniorpartner die SPD sich immer wieder angepasst hat und dann nicht erkennbar war. Und wir sehen das ja heute auch. Das war ja ein Vorwurf, Andrea. Sie hat es versucht, in der Regierung zu arbeiten und zugleich ihr Profil zu zeigen. Und das ist sehr, sehr schwer. Und das war für die SPD schwer. Ich glaube zum Beispiel, dass es in der rot-rot-grünen Koalition ganz anders aussähe, weil die Überschneidungen, die inhaltlichen und auch der Impetus sehr viel mehr Gemeinsames offenbaren würden. Also das war das Problem.